Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Geruch in der Küche von Oma oder der erste Liebeskummer als Teenager. Manche Erinnerungen behalten wir ein Leben lang. Und man holt sie dann ab und zu hervor, so wie Bücher aus dem Regal oder ein altes Fotoalbum. Aber was, wenn es da im Erinnerungsregal eine riesige Lücke gibt, weil man praktisch gar keine Erinnerungen hat an eine bestimmte Zeit? Viele Patientinnen und Patienten, die im Koma lagen, machen diese Erfahrung. Für die Betroffenen kann das belastend sein. Auf einigen Intensivstationen in Deutschland gibt es aber ein Konzept, das helfen kann. Laura Marien Janssen berichtet.
5. Juli 2015. In Hagen am Teutoburger Wald haben sich ein paar Fußballfans auf einer kleinen Tribüne versammelt. Heute spielt der Hagener SV gegen den SC Lüstringen. Auf dem Feld Yannick Kusma, 19 Jahre, groß, sportlich. Er hat sich als Fußballer in der niedersächsischen Kleinstadt bereits einen Namen gemacht. Yannick stürmt über das Mittelfeld. Das Publikum applaudiert. Dann ein Angriff, wie er jedes Wochenende tausendfach auf den Fußballplätzen passiert. Aber diesmal mit einem schlimmen Ausgang.
Da kam in einem Spielzug meiner Mannschaft ein langer Ball nach vorne und ich als Stürmer bin diesem Ball eben hinterhergerannt. Der gegnerische Torhüter hat sich gedacht, er ist schneller am Ball, ist aus seinem 16-Meter-Raum rausgelaufen und ja, da sind wir eben mit den Köpfen aneinander geprallt.
Ein Krankenhaus in Osnabrück.
Die Tür ging nur auf von dieser Notaufnahme. Mein Papa sah Yannick nur vom Weiten und nahm mich nur im Arm, drehte mich weg. Ich hatte Yannick dann auch gar nicht gesehen.
Larissa und ihr Vater sind die Ersten, die auf der Intensivstation eintreffen. Eine Bekannte hatte Larissa noch am Unglücksort angerufen und ihr von dem Unfall erzählt. Larissa ist Yannicks Freundin. Seit etwas mehr als 6 Monaten sind die beiden ein Paar. Larissa ist gerade mit dem Abi fertig. Jetzt bangt sie um das Leben ihres Freundes.
Er hatte einen Schlauch im Hals, wurde beatmet, war am EKG angeschlossen, hatte eine Platzwunde über dem linken Auge und war auch noch ein bisschen mit Blut überströmt. Die hatten ihn schon versorgt, ihm auch ein Hemd angezogen. Aber ich habe ihn erst gar nicht erkannt, so regungslos, ja, schlafend.
Ich habe gesehen irgendwann, dass es eine Klingel gibt, dass ich allein in diesem Zimmer lag, warum auch immer, und ich das eben alles gar nicht kannte. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Sonnenschein war, weil ich direkt am Fenster lag. Aber ob das jetzt tatsächlich das ist, wie es war.
Yannick Kusma liegt 4 Wochen im künstlichen Koma. Dauer-EKG, Beatmungsgeräte, eine Sonde im Kopf. Dann wacht er auf, ist aber längst noch nicht wieder bei vollem Bewusstsein. Die Gerüche, der Sonnenschein am Fenster, ob das alles genau so oder vielleicht auch ganz anders passiert ist, das weiß Yannick nicht. Die Wochen im Koma, aber auch das langsame Aufwachen danach sind für ihn ein Tappen im Dunkeln, durchzogen von Erinnerungsfetzen.
Ich finde es ganz, ganz schlimm, nicht zu wissen, was da passiert ist. Was wurde da mit mir gemacht? Wie habe ich mich vielleicht auch gegeben?
Was Yannick erst Tage später nach seinem Aufwachen bemerkt, auf dem Tisch neben ihm liegt ein kleines Buch. Ein sogenanntes Intensivtagebuch, wie er später noch erfährt. Die persönlichen Einträge, die seine Freundin Larissa, seine Familie, aber auch Ärzte und Pflegende darin hinterlassen haben, werden für ihn in den kommenden Wochen und Monaten noch eine wichtige Rolle spielen.
Hallo Yannick, ich bin Volker und habe dich in den ersten Nächten betreut. Falls du meinst oder das Gefühl hattest, dir wäre in der vergangenen Nacht etwas kühl gewesen, bestimmt ist das wohl so. Ich habe mit kalten Tüchern deine Körpertemperatur von 38,6 auf 37 Grad runtergekühlt. Alles Gute weiterhin.
Auf den Intensivstationen in der Uniklinik in Jena geht es oft hektisch zu. Die meisten Patienten werden eingeliefert und nach wenigen Tagen weiterverlegt. Ärztinnen und Pflegende arbeiten ständig an der Belastungsgrenze. Und trotzdem versucht sich das Personal hier Zeit fürs Intensivtagebuchschreiben zu nehmen.
Für so einen Eintrag jetzt hier von 3 Seiten brauche ich nicht mehr als 10 Minuten. Und es sind ja auch Einträge, die kürzer sind, sodass man auch mit 5 Minuten ganz gut hinkommen kann.
In Jena kümmert sich neben den Pflegenden auch die Psychologin Theresa Deffner um die Einträge im Intensivtagebuch. Sie betreut Patienten und Angehörige während und zum Teil auch nach ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation. Auch das ist in Deutschland eher die Ausnahme. Das Tagebuch ist für die Psychologin ein wichtiges therapeutisches Instrument, das sie vor allem in der Nachbehandlung von Koma-Patienten einsetzt.
Das Tagebuch unterstützt die Patienten im Nachhinein dadurch, dass sie überhaupt erstmal eine chronologische Abfolge der Ereignisse nachlesen können, dass sie davon erstmal überhaupt einen Inhalt haben, was ist da passiert. Und vor allen Dingen, dass man auch versteht, warum es einem noch nicht so geht wie vorher. Das ist ja in der Regel der Fall, wenn die Patienten wach werden, finden sie sich in einem schlechteren Zustand wieder als vor der Erkrankung.
Was Koma-PatientInnen tatsächlich im Zustand tiefer Bewusstlosigkeit mitbekommen oder eben auch nicht, das weiß die Medizin nicht. Schließlich können die Betroffenen, wenn überhaupt, immer erst nach dem Aufwachen Rückmeldungen über ihre Erfahrungen während des Komas geben.
Da kommen häufig ganz ängstigende Erfahrungen, die Patienten uns berichten, wie beispielsweise irgendwo gefangen gewesen zu sein, in irgendwelche Geschichten verstrickt gewesen zu sein, die häufig auch gar nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Und deswegen kann auch das Tagebuch da so eine wertvolle Unterstützung sein, weil dort schwarz auf weiß geschrieben steht, was wirklich passiert ist.
Und wie so ein Intensivtagebuch auch Jahre später noch helfen kann, das hören wir gleich. Ja, eben haben wir ja schon gehört, wie es Jannik Kusma vor 7 Jahren ergangen ist. Er hatte einen Unfall und danach lag er dann wochenlang im Koma. Besser zu verstehen, was während dieser Zeit so alles passiert ist, dabei hilft ihm später das Intensivtagebuch. Die Texteinträge darin stammen von seinen Ärzten, Pflegenden und Angehörigen. Einträge wie dieser hier. Von seinem Bruder im Sommer 2015.
Lieber Jannik, es war schon einfacher, als Sonntagabend bei dir zu sein, aber es ist immer noch unglaublich schwer. Du in einem Bett, an so viele Maschinen angeschlossen. Deine Wunde über dem linken Auge sah schon besser aus. Am Montagmorgen wolltest du aber einfach nicht wach werden. Und ich habe schreckliche Angst um dich. Ich habe dir noch einen Kuss gegeben und dir völlig weinerlich gesagt, dass du kämpfen sollst und morgen wieder wach werden sollst. Dein Bruder Hendrik.
7 Jahre später, nach Unfall, Krankenhaus und Koma, zurück in Hagen am Teutoburger Wald. Jannik geht die Treppe hoch zu seinem Arbeitszimmer und zieht, dort angekommen, zielsicher eines von mehreren Notiztagebüchern aus dem Regal.
Für mich dieser Eintrag, der sagt viel mehr als das, was man so von Geschwistern glaubt und ja, es ist einfach für mich so ein Meilenstein in diesem Buch.
Jannik blättert weiter durch die Seiten seines Intensivtagebuchs. Er weiß genau, wo alles steht. Das, was seine Familie und Pfleger dort reingeschrieben haben, hat er wieder und wieder gelesen. Tut er auch heute noch. Zum ersten Mal reingeguckt hat er erst 3 Monate nach seinem Aufwachen. Aus Angst vor dem Ungewissen. Aber auch, weil er in den ersten Wochen nach dem Koma kognitiv dazu noch gar nicht in der Lage war. Seine Freundin Larissa hat ihm bei den ersten Schritten geholfen. Aber auch ihr ist es nicht leicht gefallen.
Da erstmal einen Anfang zu finden, über diese ganze Zeit zu sprechen, ist wahnsinnig schwer. Ich kann mich schon ganz genau noch daran erinnern, dass er erst so geschmunzelt und gelacht und gesagt, ach Quatsch, was liest du da vor, das kann doch gar nicht. Wo es für ihn, glaube ich, erstmal so ein Schockmoment war, weil er sich ja nicht erinnern konnte.
Bei Larissa hingegen sitzen die Erinnerungen bis heute tief.
Man hat bei Jannik am Bett gesessen und wusste gar nicht, was man machen soll. Man brauchte eine Aufgabe und dann gab es halt dieses Tagebuch. Und der erste Blick, ich gehe ins Zimmer und habe ins Buch geguckt und gelesen, was war in der Nacht, was ist gestern passiert, was ist in den Stunden passiert, wo ich nicht da war. Und die zweite Aufgabe war dann, ich nehme mir den Stift und schreibe, was sehe ich, was nehme ich gerade wahr, wie fühle ich mich. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man kann was für Jannik tun, in der Hoffnung auch, dass Jannik davon Nutzen hat.
Ein Foto von vor 7 Jahren. Ein junger, blonder Mann guckt in die Kamera. Oder vielleicht auch nur in Richtung der Kamera. Das lässt sich schwer sagen. Jannik sitzt in einem Rollstuhl. Es ist einer seiner letzten Tage im Krankenhaus.
Das hat meine Mama für mich gemacht.
Im Intensivtagebuch von Janniks Mutter gibt es viele solcher Fotos. Jannik nach der OP noch schwer lidiert und Janniks erste Gehversuche. Nach dem 4-wöchigen Koma musste er vieles, was für ihn vorher selbstverständlich war, wieder neu erlernen. Laufen, sprechen, schreiben. Der schwere Unfall hat Spuren hinterlassen. Bis heute.
Das Foto finde ich einfach so markant. Ich reiße meine Augen auf, als wenn ich da irgendwas Schreckliches unter der Decke sehe. Aber ich kann es nicht sagen, was da war. Ja, man sieht es hier leider Gottes schon. Und darauf fokussiere ich mich immer, dass mein linkes Auge da schon abweicht.
Was Yannick erst viel später realisiert, sein langjähriger Berufswunsch, Polizist zu werden, ist damit geplatzt. Aber auch, dass es ihm insgesamt an Ausdauer und an Merkfähigkeit fehlt, macht ihm schwer zu schaffen. Er und Larissa holen sich professionelle Hilfe.
Wir sprechen hier vom sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom.
Peter Nüdahl, Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler aus Kiel. Er und sein Kollege Dirk Knück haben das ursprünglich in Skandinavien entwickelte Intensivtagebuch-Konzept mit nach Deutschland gebracht.
Es beschreibt letztendlich einen Symptomkomplex von körperlichen, kognitiven Einschränkungen wie Muskelschwäche, Atemnot und auch psychologische Faktoren wie Angst, Depression und posttraumatische Belastungsstörung. Und viele Patienten, die länger auf der Intensivstation geblieben sind, also länger als 48 Stunden, die können von ein bis mehreren Symptomen davon betroffen sein, bis zu 8 Jahren nach dem Intensivaufenthalt.
Intensivtagebücher sind, wie auch bei Yannick, einer von mehreren Bausteinen in der Behandlung von Folgeschäden, die im Anschluss an ein Koma auftreten können. Für PatientInnen genauso wie für Angehörige. Sie ersetzen in der Regel keine Therapie, zeigen aber dennoch nachweislich Wirkung.
Die Evidenz, also die Studienlage, ist für PatientInnen ganz gut. Was Angst und Depression und posttraumatische Belastungsstörung angeht, es scheint den meisten, aber nicht allen, zu helfen. Bei den Angehörigen, die letzte Meta-Analyse war hier nicht eindeutig, was Angst, Depression, PTBS angeht. Aber so etwas wie Kontakt halten, Lebensqualität und so, da scheint ein Tagebuch ganz gut zu helfen, ein sinnvolles Instrument zu sein.
Für Yannick sind die Intensivtagebücher zu stillen Begleitern in seinem Alltag geworden. Heute arbeitet er als Beamter beim Zoll. Eine Arbeit, die durchaus Parallelen zu seinem Traumberuf Polizist hat, sagt er.
Es ist immer dann ein wirklich wichtiger Teil, wenn ich Tage habe, wo ich wieder so ins Grübeln komme, ins Zweifeln. Und dann brauche ich so einen Anstoß, eben wieder umzudenken. Ich lese in diesem Buch, dass ich gefreut wird darüber, dass ich einen Löffel halten konnte. Und solche Sachen zu lesen, die mindern meine eigenen Ansprüche so ein bisschen. Und die geben mir eher ein Gefühl der Zufriedenheit, wie es jetzt ist.